Tüpfrin saß allein in der flirrenden Hitze ihres Büros. Ihr geschwungener Schreibtisch, aus einem Stück schwarzen, weißgeäderten Marmors gehauen, war bis auf ein großes Computerterminal links, das Interface vor ihr und eine Reihe von COM-Anschlüssen, die in die Oberfläche eingelassen waren, leer. Normalerweise schien ein grellweißes Licht auf ihren Stuhl und ihren Tisch herunter, aber in den letzten Tagen war ihr das Licht zu aufdringlich erschienen und sie hatte es daher nicht verwendet. Stattdessen hatte sie im Schatten gearbeitet. Sie war sich der Ironie bewusst, dass das durchaus als Metapher für ihre Karriere als Geheimdienstoffizier durchgehen konnte. Im Gegensatz zu dem dämmerigen roten Licht, das Flecken auf der Wand hinterließ, tauchte der Monitor ihr Gesicht in ein blasses Grün, während er die schlechten Neuigkeiten zeigte. Der klingonische Schlachtkreuzer Sinza war vor etwa 3 Stunden ausgelaufen, kurz nach 1300 Stationszeit. Sie machte ein paar grobe Berechnungen im Kopf und stellte besorgt fest, dass die Klingonen Genoteur wohl zur gleichen Zeit erreichen würden wie Quinn und Pennington, die ihren Hilferuf unglücklicherweise ziemlich langsam angenommen hatten. Und noch etwas anderes verkomplizierte ihre Arbeit: die gezielten Nachforschungen Bengas und Fischers, ihre Krankenakte betreffend. Sie hatte versucht, die 2 Ärzte mit Allgemeinplätzen zufriedenzustellen, doch sie hatten bei der Sternflotte weiterhin auf mehr Informationen bestanden. Die Kommunikationsloks von Dr. Mbenga sagten Tüpfrin sehr deutlich, dass er das medizinische Personal kontaktiert hatte, mit dem sie gedient hatte. Er war auch bei Commodore Race gewesen, ein Unternehmen, das Race dazu gebracht hatte, Einblick in ihre Akten zu nehmen. Die Sicherheitsstufe des Commodores war noch höher als ihre eigene, was wohl hieß, dass er jetzt wusste, dass sie ihre eigene Akte versiegelt hatte. Bis jetzt hatte Race noch nicht nachgefragt, aber sie nahm nicht an, dass diese Gnadenfrist noch lange anhielt. Die Ermittlungen ihrer Akte betreffend waren sicher leicht zu stoppen, aber die aggressiven Methoden des Arztes verlangten eine weniger subtile Antwort. Wenn diese Sache in Grenzen gehalten werden soll, entschied sie, dann muss das auf eine ebenso geschickte wie entschlossene Weise geschehen. Sie würde dem ganzen Spuk ein Ende setzen, bevor die Ärzte vor Race und der Admiralität ihre mentale Instabilität bloßstellten. Wenn ihre Vorgesetzten erfuhren, wie sehr Stens Katra ihren Geist beeinträchtigte, würden ihre gesamten Sicherheitsfreigaben widerrufen werden. Sogar wenn die Sternflotte ihr die Demütigung des Militärgerichts ersparte, konnte es doch sein, dass man sie unehrenhaft entließ. »Ich werde meine Karriere nicht unehrenhaft beenden«, versprach sie sich selbst. »Ich werde mich nicht demütigen lassen.« Noch war es allerdings nicht so weit. Dringender war die Frage, wie man die Ankunft der Zinsar bei Genoteur noch weiter verzögern konnte. Nur 1 Stunde würde ausreichen, damit Quinn und Pennington die Sagittarius zuerst erreichten. Ob die modifizierten Vorrichtungen auf Quinns antiquiertem mancharanischen Sternhüpfer ausreichten, die Artillerie der Shedai auf den Monden des 4. Planeten auszutricksen, lag nicht in ihrer Hand. Sie begann, einen Plan zu entwerfen, wie man den klingonischen Schlachtkreuzer glauben lassen konnte, die Captains ihrer Flotte hätten mit den Toljanern ein Scharmützel angefangen und er müsse zur Hilfe eilen. Es war ein ziemlich schwacher Plan. Tüpfrin fielen 1 Dutzend Gründe ein, warum er schiefgehen konnte, aber aus schlechten Plänen erfolgreiche zu machen, das war ihr Job. Während sie die Vorteile verschiedener Variationen ihrer Täuschung gegeneinander abwog, summte es an ihrer Tür. Ein Blick auf das Sicherheitsbild auf ihrem Monitor zeigte Anna Sandesio vor ihrer Bürotür. Die beiden Frauen hatten sich seit 1 Woche nicht mehr gesprochen oder getroffen, seit Tüpfrin plötzlich aus Manons Kabarett hinausgegangen war. Sandesio hatte bereits mehrere Nachrichten hinterlassen, in denen sie Tüpfrin beschuldigte, sie zu meiden. Tüpfrin hatte keinen Sinn darin gesehen, auf Sandesios Beschwerden zu antworten. Sie waren wahr. Sie mied die klingonische Undercover-Agentin, sich freiwillig der Situation auszusetzen, in der sie erklären musste, dass sie genau das vermeiden wollte, wäre absolut unlogisch gewesen. Sandesios wütendes Klopfen an der Tür machte allerdings klar, dass sie nicht genauso dachte. Tüpfrin wollte schon den Kommschalter umlegen, um Sandesio wegzuschicken, doch sie zögerte im letzten Moment. Ihr Finger schwebte über dem Türöffner, als sie es sich überlegte. Dann drückte sie den Knopf, der die Tür entriegelte. Sie zischte auf und Sandesio stürmte zusammen mit einem Schwall grellweißen Lichts ins Zimmer. Die rothaarige Frau ging aus dem Sensorfeld der Tür, die sich hinter ihr schloss und den Raum wieder in düstere Schatten tauchte. Sandesio hielt wenige Schritte vor Tüpfrins Schreibtisch an und sagte, »Wir müssen reden.« »Dein Timing lässt zu wünschen übrig«, erwiderte Tüpfrin. »Das ist kein günstiger Moment, um über unsere Beziehung zu sprechen. In Verlegenheit gebracht, antwortete Sandesio, »Meine Motive sind geschäftlich.« »Fahre fort.« Sandesio ging vor Teprins Schreibtisch auf und ab. »In den letzten Wochen sind Turak und Lugok misstrauisch geworden«, meinte sie. »Sie haben bemerkt, dass meine Berichte seltener und weniger detailliert werden. Mein letzter verzögerter Bericht über den Abflug der Sagittarius«, Teprin sah den Vorwurf in Sandesios flüchtigem Blick, »hat es nur schlimmer gemacht. Meine Tarnung als Doppelagentin wird auffliegen, wenn du mir nichts Nützlicheres geben kannst, das ich ihnen sagen kann.« »Deine Rolle als Jetaniens Senior-Attaché muss dir doch Zugang zu allen möglichen diplomatischen Geheimnissen verschaffen.« Sandesio schüttelte den Kopf und antwortete, »Der imperiale Geheimdienst kümmert sich nicht um diplomatische Geheimnisse. Sie vermuten sowieso, dass eure Politiker und Botschafter mit Absicht lügen.« »Eine vernünftige Annahme«, gab der Prinz zu. Ein Plan formte sich in ihren Gedanken, während sie Sandesio zuhörte. »Ich brauche etwas Solides. Wenn ich Ihnen keine Details geben kann, dann werden Sie annehmen, ich wurde enttarnt. Wenn das passiert, dann wäre Ihre nächste Maßnahme, mich loszuwerden. Endgültig.« Teprin leerte mit ein paar Eingaben ihren Bildschirm und stand auf. »Schön«, sagte sie und ging zu ihrer Kommkonsole. Mit einem Knopfdruck entnahm sie einem der Slots eine rote Datenkarte. Sie gab sie Sandesio. »Nimm das.« »Was ist das?« »Das ist alles, was nötig ist, um die IKS Zinsa vor der Zerstörung zu retten, wenn sie das Genoteursystem erreicht.« Sandesio nahm die Datenkarte und sah misstrauisch darauf herab, bevor sie sie in ihre Jackentasche steckte. »Zerstört von wem?« »Die Zinsa fliegt in eine Falle.« Teprin erfand die Lüge noch, während sie sprach. »Es wurden bereits zwei Versuche unternommen, Genoteur 4 zu erforschen. Derzeit befindet sich offenbar ein tolianisches Kriegsschiff im Orbit des Planeten. Gestern haben die klingonischen Streitkräfte in diesem Sektor etwas empfangen, das sie für einen Notruf der USS Sagittarius halten. Die Zinsa ist geschickt worden, die Besatzung der Sagittarius zu eliminieren und ihren Computerkern zur Analyse zu beschlagnahmen. Wenn sie das Genoteursystem erreicht, werden die Kommunikationskanäle gestört sein und 4 Föderationsschiffe auf Lauer liegen.« Sandesio reagierte mit einem zweifelnden Blick. »Ein Hinterhalt? Das klingt aber gar nicht nach der Sternflotte, die ich kenne. Der Angriff wird so gestaltet, dass er wie einer der Tolianer aussieht, um den Konflikt zwischen euren Völkern zu schüren. Die Absicht der Föderation ist es, eure beiden Völker zu schwächen und die eigene Position in der Taurus-Region zu stärken.« Sandesio kam Teprin ein paar Schritte näher und griff damit in ihren privaten Raum ein. »Du hast mir noch nie so präzise Daten gegeben oder welche, die so wichtig waren. Warum jetzt?« »Weil deine Tarnung und dein Leben in Gefahr ist«, antwortete Teprin, und die Ausflüchte kamen ihr auch weiterhin leicht über die Lippen. »Deine Landsleute vor einem unprovozierten Angriff zu retten, wird deine Glaubwürdigkeit beim imperialen Geheimdienst wiederherstellen. Darüber hinaus wird die Aufdeckung des Hinterhalts die Föderation keine Leben kosten, wenigstens nicht direkt, auch wenn es vielleicht die Arbeit der Sternflotte schwerer macht.« Das mutige Verhalten der anderen Frau spiegelnd, trat auch Teprin nach vorn, bis sie nur noch Zentimeter voneinander entfernt standen. »Das ist eine logische Wahl«, fügte Teprin hinzu. »Gewalt wird verhindert und ein wertvoller Posten geschützt.« Sandesios Stimme war nur ein heiseres Flüstern und ihre Worte ein warmer Wind der Leidenschaft auf Teprins Lippen. »Das ist es, was ich für dich bin, ein wertvoller Posten.« »Nein«, flüsterte Teprin zurück. »Du bist viel mehr als das. Mehr, als ich in Worte fassen kann. Anna.« Sie widerstand dem Trieb, sich von der intensiven, unwiderstehlichen Präsenz der Klingonen zurückzuziehen. Sandesio lächelte und berührte Teprins Lippen sanft mit den ihren. »Die Information über die Zinsa ist dringend«, sagte Teprin. Sandesio strich mit ihren Händen sanft über Teprins Hüften. »Sie sollte umgehend weitergegeben werden.« Den Stoff von Teprins rotem Minikleid in den Fäusten fragte Sandesio verlangend. »Wie lange noch, bis die Zinsa-Genoteur erreicht?« 8 Stunden«, sagte Teprin und unterdrückte all ihre höchst unlogischen und verbotenen emotionalen Impulse. »Mehr als genug Zeit«, meinte Sandesio, schob Teprins Kleid über ihre Hüften und führte sie zum Schreibtisch. De Prin leistete nur schwachen Widerstand. »Ich bin im Dienst«, protestierte sie, als ihre Hände Sandesios Brüste fanden. »Die Feuer der Liebe kennen keine Zeit«, sagte Sandesio und zitierte damit einen obskuren klingonischen Poeten, dessen Name De Prin vergessen hatte. »Und in den Feuern der Liebe«, sagte sie noch, als De Prin reflexartig in ihr Haar griff und eine Locke um ihren Finger wickelte, »brenne ich für dich.« Captain Rana Desai saß auf der Sternenbasis 47 in einem privaten Büro des Jack-Korps. Das Jack-Kontingent auf Vanguard hatte mehr Platz zugewiesen bekommen, als es brauchen konnte. So hatten auch Junior-Anwälte und Beamte ein eigenes Büro bekommen, doch immer noch gab es überzählige Räume. Eines dieser Büros hatte Desai für einen bestimmten Zweck vorgesehen, und zwar sollte hier nur in einem einzigen Fall ermittelt und recherchiert werden, einem Fall, den man als ihre ganz persönliche Obsession bezeichnen konnte. Ein Raum, ein Fall und offenbar unendlich viele Fragen. Es waren zu viele Verbindungen, als dass Desai sie alle hätte sofort erkennen können. Nachdem sie wochenlang Listen und Zeitpläne durchsucht hatte, hatte sie sich vor einigen Tagen entschieden, die Einzelstücke eines nach dem anderen an die Wand zu hängen. Anders würde sie nie imstande sein, das große Ganze zu erkennen. So viele Namen, dachte sie, so viele Gesichter. Wie die meisten solcher Schaubilder, die sie zusammengestellt gesehen hatte, enthielt auch dieses viel zu viel Informationen über die Basis. Das war bei den meisten kriminellen Organisationen der Fall. Sie hatten eine große Menge Fußvolk. Diese ganzen Informationen von allen möglichen Welten der Föderation zusammenzusammeln, hatte sich zwar als sehr zeitaufwendig, aber als nicht besonders schwierig erwiesen. Dagegen hatte es sich wesentlich komplizierter gestaltet, an Geheimdienstinformationen von neutralen oder gar feindlichen Planeten zu kommen. Die Sternflottenbestimmungen über die Erlangung von Beweisen waren sehr spezifisch, was die Methoden anging. Bestechung gehörte nicht dazu. Das hatte bereits zu Beginn einige der Nachrichtenquellen ausgeschlossen. Sie konnte die Informationen des Geheimdienstes der Sternflotte, was interstellare Objekte und Ereignisse betraf, nur dann verwenden, wenn der Beweis vorlag, dass diese Information legal beschafft worden war. Alles, was durch Zwang oder Erpressung bekannt geworden war, wurde als suspekt eingestuft und war daher nutzlos. Die wenigen Geheimdienstoffiziere der Sternflotte, mit denen sie es zu tun bekam, bestanden immer darauf, dass ihre Informationen sauber seien, aber wenn sie genötigt waren, den Ursprung oder die Herkunftskette zu offenbaren, wurden sie unweigerlich zögerlich und unsagbar vage. Dass sie überhaupt etwas Nützliches vom Sternflottengeheimdienst erfahren hatte, das sie legal verwenden konnte, grenzte geradezu an ein Wunder. Es war spät, beinahe 2100. Desai hatte ihre Nachforschungen auf ihre Freizeit beschränkt. Offiziell existierte das Projekt nicht, und bis es einen Grund gab, damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder bis das Jack selbst einen sah, die Initiative zu ergreifen, würde alles in diesem abgelegenen Raum bleiben, versteckt hinter einer verschlossenen Tür, die nur sie öffnen konnte. Eine Pyramide von Namen und Fotografien hatte die lange Wand direkt vor dem einzigen Schreibtisch des Zimmers komplett bedeckt. Die Basis dieser Pyramide war vollgepackt mit Gans Gefolge, mehreren Dutzend Kleinkriminellen und Prostituierten, von denen die meisten mit Haftbefehl gesucht wurden. Aber keiner stammte von einer Welt, mit denen die Vereinigte Föderation der Planeten Auslieferungsverträge eingegangen war. Die Hauptakteure auf dem nächsten Level von Gans Unternehmen waren Morik Mohl, ein bulliger Tarmelit, der angeblich während einer Kneipenschlägerei auf Davlos III einem Klingon beide Arme herausgerissen hatte. Reek, ein Drogenschmuggler, der bekannt dafür war, beinahe so viel Drogen zu nehmen, wie er verkaufte. Zulo, dessen Spezialität das Beseitigen von Leichen und forensischen Spuren war. Und Joshua Kane, ein Mensch, der 8 perfekte Alibis hatte, um seine zufällige Gegenwart auf 8 weit voneinander entfernten Planeten zur Zeit von 8 spektakulären Raubüberfällen zu begründen. Über ihnen stand Gans Geschäftsführer, Zed Nilrick, ein eleganter und völlig soziopathischer Nellori-Killer. Zed war in Gans Organisation nach dem Verschwinden seines Vorgängers Jack aufgestiegen. Dieser galt seit einem Angriff auf Sternflottenpersonal der Station als vermisst. Gans Leute bestanden natürlich darauf, dass Jack einfach von der Sternbasis geflohen war, aber Desai verdächtigte eher Zulu für Jacks permanente Abwesenheit verantwortlich zu sein. Zusammen mit Zed war eine orionische Frau namens Neera Geschäftsführerin von Gans. Nach allem, was man so hörte, führte sie die Oberaufsicht auf dem Fleischmarkt auf Gans Schiff, der Omari Econ. Wie alle anderen setzte sie nur selten einen Fuß auf die Station, und nach dem Vertrag der Föderation mit den Orionern waren deren Schiffe Orion eigenes Territorium und die Föderation ohne Gerichtsbarkeit. Solange sie also ihre Geschäfte auf ihr Schiff beschränkten, gab es nichts, was Desai gegen Gans Leute unternehmen konnte. Da war die Verbindung zwischen Gans und dem Freibeuter Cervantes Quinn schon eine ganz andere Sache. Viele von Quinns Geschäften liefen scheinbar über die Sternenbasis 47, und das Muster seiner Transaktionen in den letzten Monaten ließ vermuten, dass viele seiner wahrscheinlich legalen Frachtstücke benutzt worden waren, um unterschiedlichste Ware für Gans zu schmuggeln. Das Zollbüro hatte bislang noch keine Beweise dafür gefunden, dass auf der Rosinante geschmuggelt wurde. Aber Desai glaubte zu wissen, warum. Die gestrichelte Linie, die von Quinn zur Verbindungsoffizierin des Sternenflottengeheimdienstes dieser Station führte, Lieutenant Commander Teprin. Es gab keine Beweise dafür, dass Quinn als inoffizieller Mitarbeiter des Sternenflottengeheimdienstes fungierte, aber Desai hoffte, dass sie diese Beweise früher oder später in der Hand halten würde. Teprin hatte die Autorität, ihn vor dem Zoll und den regelmäßigen Überprüfungen zu schützen, dachte sie. Das macht ihn für Gans brauchbar und gibt Teprin wiederum einen Maulwurf innerhalb der Organisation des Orioners. Wenn allerdings herauskäme, dass Teprin kriminelle Aktivitäten entweder gefördert oder gar erst ermöglicht hatte, würde der öffentliche Aufschrei wohl garantiert ein Militärgerichtsverfahren nach sich ziehen und hätte auch der festgezogenen Linie zwischen Teprin und Commander Race eine völlig neue Bedeutung gegeben. Dieser Punkt war das Herz des Falles, und Desai wusste das. Manon hatte Race dabei gesehen, wie er sich in ihrem Kabarett privat mit Gans getroffen hatte, vor noch nicht einmal 24 Stunden. Das rechtfertigte eine festgezogene Linie vom Kommodore zu dem orionischen Kaufmannsprinzen. Der Stationskommandant stand damit nachweislich mit einem berüchtigten Mafiaboss in Verbindung, der seinerseits Verbindungen zu einem gaunerhaften Freibeuter unterhielt, der ebenfalls zu Rays direkter untergebenen Beziehungen hatte. Dort schloss sich der Kreis. »Ich nehme an, Diego hat mehrere Eisen im Feuer«, überlegte sie. »Aber ich werde Jetenian wahrscheinlich trotzdem nicht auf diese Tafel schreiben können.« Sie dachte für einen Moment darüber nach, den Reporter Pennington hinzuzufügen und ihn auch mit einer gestrichelten Linie mit Gans in Verbindung zu bringen. Aber sie kam zu dem Schluss, dass sie einfach nicht genügend Beweise dafür hatte. Er hatte wohl nichts weiter getan, als seine Rechte der freien Rede und der Pressefreiheit auszuüben. Der Kommunikator an ihrer Hüfte piepte. Sie nahm ihn und öffnete ihn. »Desai hier?«
»Das Dinner ist beinahe fertig«, antwortete Race. »Kommst du oder musst du noch arbeiten?«
»Ich bin in ein paar Minuten da, Diego«, meinte sie. »Geh schon mal vor und mach den Wein auf.«
Er klang glücklich.
»Wie schön. Warte nicht zu lang.«
»Das werde ich nicht«, sagte sie und schloss den Kommunikator.
Sie starrte auf die Pyramide der Verdächtigen und Hinweise auf der Wand und auf das Foto ihres Lebensgefährten, das die Spitze bildete. »Das«, so dachte sie, »wird noch verdammt kompliziert werden.« Kurz nach Mitternacht dämmerte Race mit seinem Arm um Rainers Hüfte gerade in den Schlaf hinüber, als das Türsignal summte. Er hob den Kopf und zog eine Grimasse. Dann schlüpfte er unter den Laken hervor und schnappte sich seinen dunkelblauen Morgenmantel. Desai drehte sich auf die andere Seite, als er sich gerade den Gürtel zuzog. Er sah, dass sie immer noch schlief und stahl sich langsam davon. Das Türsignal summte wieder, als er aus dem Schlafzimmer stolperte und durch das Wohnzimmer zur Tür ging. Er schloss auf und sie öffnete sich vor Sieg Fischer. Dunkle Ringe lagen unter den Augen des älteren Arztes. Er sah aus, als könnte er Schlaf gut gebrauchen. Er hielt ein Datengerät hoch.
»Mein forensischer Report zu den Gamma-Tauri-Angriffen«, brummte er und klang noch erschöpfter, als er aussah.
»Komm rein«, sagte Race und machte für seinen alten Freund den Weg frei. Fischers Gang war steif und langsam.
»Sieg, hast du eigentlich geschlafen, seit ich dich um diesen Bericht gebeten habe?«
Die Tür schloss sich hinter ihm und Fischer antwortete,
»Nein, und wenn es die segensreiche Erfindung namens Espresso nicht gäbe, wäre ich nicht seit 21 Stunden wach.«
Er überreichte Race die Datenkarte.
»Zusammengefasst, es gibt keinen Zweifel daran, dass die Kolonisten von den Jedi getötet wurden.«
Race überflog den Bericht und sah, dass er detailliert und umfassend war. Fischer hatte jede alternative Möglichkeit, die Zweifel an seinen Funden erlaubt hätte, ausgeschlossen und in geradezu schmerzhafter Genauigkeit die Fakten aufgeführt, die zu seinen Schlüssen geführt hatten.
»Ich denke mal, er hat mir nicht zugetraut, dass ich mein Wort halte.«
Er hielt den Report hoch.
»Gute Arbeit.« Er ging hinüber zu einer Kommkonsole in der Wand und drückte mit dem Daumen den Knopf für die Ops.
»Race an Ops!« Lieutenant Commander Giles Dohan, der wachhabende Offizier der Gammaschicht, antwortete:
»Ja, bitte, Sir?«
»Schicken Sie eine verschlüsselte Nachricht zu Lovell, Priorität 1, Sturmwarnung für Gamma Tauri. Holen Sie diese Kolonisten von der Planetenoberfläche, sofort. Das Jack wird sich in Kürze dazu äußern. Ende der Nachricht.«
»Aye, aye, Sir,«
antwortete Dohan. »Nachricht wird übertragen. Race Ende.« Er schaltete das Intercom ab und drehte sich mit einem finsteren Blick zu Fischer um.
»So viel zum Thema Durchschlafen.«
Fischer verzog das Gesicht und rieb seinen Zeigefinger gegen seinen Daumen.
»Siehst du das hier, Diego? Das ist die kleinste Violine der Welt und die spielt...«
»Ja, ja, ist schon gut,« knurrte Race und schnitt ihm das Wort ab.
»Ich hab's verstanden. Wir schlafen.«
Er begleitete den Arzt aus seinem Quartier und schloss die Tür hinter ihm. Auf seine nächsten Aufgaben freute er sich gar nicht. Rana Desai aufzuwecken, das Einzige, das sie wahrscheinlich noch wütender machen würde, als mitten in der Nacht aufgeweckt zu werden, war von ihr zu verlangen, die Kolonisten auf Gamma Tauri 4 gewaltsam von der Sternflotte vom Planeten holen zu lassen. In den nächsten 10 Minuten würde er beide Sünden begehen müssen. Er ging seufzend ins Schlafzimmer und gewöhnte sich an den Gedanken, dass dieser Tag einfach schon ganz mies anfing und er würde wahrscheinlich nur noch schlechter werden.